Dankeschön. Ihr Lieben, diese Predigt haben wir überschrieben mit Wo Gott Prioritäten setzt. Wo Gott Prioritäten setzt. Und das sehr bewusst in diese Zeit, in der wir gerade leben. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es ist ein permanenter Ausnahmezustand. Und nicht erst seit Corona, sondern eigentlich 2015, denkt mal zurück, was es mit uns gemacht hat, die vielen Menschen, die aus Syrien, Afghanistan, dann nach dem Libyen-Krieg auch aus Nordafrika gekommen sind, die da eigentlich Subsahara-Afrika kamen. Und wer dann noch zurückdenken kann, die Sorge um unser Erspartes war gar nicht so lange her, davor gab es nämlich mal eine Euro-Krise. Das Gefühl, es ist so dieser Krisenmodus. Euro-Krise, das geht ans Bargeld. Das war für die Menschen in Osten nochmal besonders heftig. Ja, erst wird man sein Blechgeld los, dann hat man endlich die D-Mark, die tauscht man in Euro um und dann ist die auch schon wieder nichts mehr. Und dann hat man Spielplätze gebaut für eigenen Kinder, die aber mittlerweile in Holland oder in der Schweiz Jobs haben und jetzt sitzen da Frauen mit Kopftuch. Das war schon komisch. Alles fühlt sich anders an als vorher, als eigentlich geplant, als eigentlich gedacht. Und dann kommt Corona und dann kommt die Ukraine. Und irgendwie weiß man nicht, was das nächste ist. Und für die jüngeren Leute kam zwischendurch noch Fridays for Futures und dieses Lebensgefühl, wer weiß, wie es überhaupt weitergeht. Permanenter Ausnahmezustand. Und wir als Christen neigen in so einer Situation dazu, dann eben auch so nochmal den eigenen christlichen Ausnahmezustand auszurufen, indem wir nämlich jetzt plötzlich über Endzeit und über alles Mögliche reden und leider tendenziell eher so ein bisschen alarmistisch, ängstlich, drückend. Dabei ist es interessant, dass in der Bibel zu lesen ist, dass Gott eine ganz andere Idee hat. Und da möchte ich einen Text lesen, der steht in 1. Timotheus. Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. So ermahne ich euch nun, ich lese nach der Luther-Übersetzung, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Herrn. Bevor ich weiterlese, ist interessant, oder? Gott möchte, dass wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Eben kein Leben in einer permanenten Erregungskultur, kein Leben in einer Furcht, in einer Angst, sondern ein ruhiges, stilles, gutes Leben. Und warum? Und das ist das, was jetzt kommt. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Jesus Christus. Ist ganz spannend. Hier ist ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Gebet für die Obrigkeit, zwischen dem Wohlergehen der Menschen und zwischen dem, was wir an Evangelium weitersagen können. Manchmal denkt man, na, wenn so Ausnahmezustand ist, dann ist es vielleicht genial, weil dann passiert geistlich viel mehr. Ja, in der Flüchtlingskrise gab es eine Erweckung unter Iranern und Afghanen, wie es sie noch nie gegeben hat. In China wächst die Hauskreisbewegung unter dem Druck der chinesischen Regierung und Hauskirchenbewegung und vieles andere mehr. Und doch ist Gottes Idee nicht Verfolgung, sondern Gottes Idee ist Friede, weil dort geht es nämlich eigentlich noch besser. Das nehmen wir nur oft nicht wahr. Guckt in ein Land wie unseres, wo Religionsfreiheit herrscht, wo wir Gottesdienste feiern können, wo wir uns frei versammeln können, wo wir sogar noch steuerbegünstigt unsere Gemeinde unterstützen können, wo wir Missionare aussenden können und vieles andere mehr. Der Ausnahmezustand ist eine Situation, in der Gott trotzdem wirken kann, aber es ist nicht sein Ziel. Die Priorität Gottes ist eigentlich Frieden. Und hier wird gesagt, und diesen Frieden zu erreichen, das hat ganz viel zu tun mit Gebet. Und darauf legt hier die Priorität in diesem Text. Paulus schreibt an Timotheus und der wiederum soll es weitergeben an die Gemeinden. Ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen prioritär bete. Wenn irgendetwas in dieser Zeit dran ist, dann Gebet. Und warum? Vier Gedanken dazu möchte ich gerne mit euch teilen. Das erste: Gebet ist Beziehung. Und wenn um mich herum alles wegbricht, wenn alles wackelig ist, wenn ich erregt bin und nicht weiß, wie es weitergeht, dann brauche ich stabile und verlässliche Beziehungen. Das ist das A und das O. Wir haben gemerkt unter der Corona-Pandemie, wer hat denn am meisten gelitten? Es waren die Einsamen. Ja, in den Pflegesituationen, Menschen, die alleine gestorben sind. Wer das mitbekommen hat, ja, bei der Beerdigung konnte man teilweise nicht hingehen. Aber auch Studierende, die alleine in ihrer Wohnung saßen. Eine meiner Töchter hat gerade ihr Studium angefangen in der Lockdown und das heißt, sie kannte ihre Studierenden, ihre Kollegen und die ganzen Dozenten alle nur über Kacheln. Ähnlich meine andere Tochter, die ist in die 5. Klasse gekommen und hat keinen kennengelernt, weil das nur über diese Sache ging. Und am Ende des Schuljahres, wo sie dann wieder hin durfte, hat sie sich gar nicht getraut. Wusste gar nicht, ob ich diese richtigen Menschen überhaupt noch kennenlernen kann. Also Gebet, das ist die Gefahr zu Vereinsamung. Gebet, sage ich. So eine Situation wie der Lockdown führt zur Vereinsamung. Und Gebet ist eben neben allem anderen zuallererst zu wissen, ich bin von Gott trotzdem nicht verlassen. Gebet ist Beziehung. Wenn ihr mal den Psalm 23 anguckt, den habe ich in diesen letzten 2 Jahren wieder und wieder gebetet. Alles, was da über Gott gesagt wird, ist immer eine Beziehungsaussage. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er versorgt mich. Der ganze Psalm zieht sich durch und durch und es ist immer Beziehung. Es ist immer eine Zusage. Ich habe dich nicht verlassen. Ich bin bei dir. Und der Beter sagt, du Gott hast mich nicht verlassen. Das ist ein Bekenntnis. Eigentlich ist es kein Gebet, sondern ein Bekenntnis. Du hast mich nicht verlassen. Du bist mein Hirte geblieben. Du bist da. Gebet ist eine stabile Beziehung. Wenn wir in dieser Zeit, statt dass wir Menschen des Meckerns, Menschen des Gebets sind, wenn wir stattdessen Gottes Gegenwart suchen, dann sind wir an dem Ort, wo wir hingehören. Dann macht das was mit uns, dann gibt uns das Stärke und Stabilität. Es war schon toll zu sehen, auch wie Gebetsinitiativen entstanden sind. Habt ihr vielleicht mitbekommen, als dieses Deutschland gemeinsam betet entstanden ist. Und ich war auch total begeistert. Ich habe, glaube ich, 15 oder 16 Bundestagsabgeordnete angeschrieben, das war eine Gebetsinitiative aus München, gemeinsam mit dem Gebetshaus Augsburg. Ich habe das mitbekommen damals und dann gemeinsam vor Pfingsten auch nochmal. 15 Abgeordnete oder 16 angeschrieben und die haben alle gesagt, jawohl, das unterstützen wir. Das finden wir gut. Das brauchen wir jetzt in dieser Zeit. Klar, Leute mit einem Glaubenshintergrund, ja, das hätte nicht jeder jetzt toll gefunden. Aber es war schon bemerkenswert, wie viele sagen, jawohl, das ist jetzt wichtig. Gebet ist Beziehung. Und Gebet ist eben nicht in erster Linie, dass wenn wir beten, dann passiert das. Und es wäre so schön, wenn wir wüssten, wenn ich nur bete, dann kommt automatisch Frieden und dann hört das auf. So funktioniert es aber nicht. Gebet ist eben kein Automat, sondern Gebet ist der Weg, mit Gott in Kontakt zu treten. Gebet ist Beziehung. Ich hatte in den letzten 2 Jahren gesundheitlich einige Probleme und dann, wenn man so gewohnt ist, also diese ganze Welt im Bundestag, am Bundestag, um den Bundestag, man ist immer so ein bisschen unter Adrenalin, ja, da ist immer tak, 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 zack, die nächste Sache und das fühlt sich auch gut an, ja, man ist immer wichtig, man ist immer gebraucht, man hat immer den nächsten Termin und so und dann findest du oft nicht so diese Lücken für das Gebet, für Gott irgendwie. Und wenn ich etwas in den letzten 2 Jahren gelernt habe, dann war das, dass man sich Walking-Stöcke nehmen kann und eine halbe Stunde Zeit und möglichst mal kein Hörbuch anhören, sondern einfach durch die Natur gehen und reden kann mit diesem Herrn. Und es ist wirklich schön. Das ist eine tolle Sache. Also, wenn Gott Prioritäten setzt, dann ist die erste Priorität, die er setzt, zu sagen, ich möchte mit dir in Beziehung kommen. Ich möchte mit dir in Beziehung kommen. Denn Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde, oder Sozeen steht da im Urtext, dass sie gerettet werden und erkennen, Jesus ist unser Retter. Das heißt, Jesus ist immer für uns da. Er ist das A und das O, der Erste und der Letzte, der Lebendige, der Gegenwärtige. Ich bin bei euch alle Tage. Also Priorität für diese Zeit ist das Gebet und das zuerst mal nicht für andere, sondern auch für uns. Danke, Herr, dass du da bist. Zweitens, Gebet ist das Plus der Gläubigen. Gebet ist das Plus der Gläubigen. Es gibt Dinge, da ist es wichtig, dass wir sie auch sagen, wenn andere sie sagen. Es ist wichtig, dass wir sagen, wir diskutieren darüber, was die richtigen Maßnahmen sind, um in der Ukraine Frieden zu stiften. Dass man darüber nachdenkt, dass man friedensethische Debatten führt. Waffen oder Nicht-Waffen, Schwerter zu Flugscharen, hat in der DDR das Regime runtergebracht und jetzt plötzlich denken wir, dass nur schwere Waffen helfen können. Ist das richtig, ist das nicht richtig? Das muss man diskutieren und da haben Christen auch nicht die gleiche Meinung, aber wir müssen es diskutieren und wir müssen eine Rolle spielen dabei. Aber das tun alle anderen auch. Die diskutieren das auch. Und das ist auch gut so. Wir haben aber ein Plus. Wir können in dieser Zeit beten. Und dazu möchte ich euch ein paar Erfahrungen erzählen aus diesen letzten Wochen, seit der Ukraine-Krieg angefangen hat. Eine Erfahrung: am 24. sind die Russen in die Ukraine einmarschiert, am 24. Februar. Und ein Freund von mir, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, hat innerhalb von 24 Stunden ein Gebet organisiert über die sogenannte Gebetsfrühstücksbewegung, international vernetzte Bewegung, ursprünglich aus den USA kommt, auch in Deutschland im Bundestag tätig ist. Und am nächsten Abend haben sich 144 Leute aus 22 Ländern zum Gebet getroffen, innerhalb von 24 Stunden. Ich habe darüber dann für Idea Spektrum einen kleinen Artikel geschrieben zum Thema Gänsehautmoment, weil ich durfte damit dabei sein. Und da war dann ein Baptist, Pavel Ungurjan, ehemaliger Minister aus der ukrainischen Regierung, der stand mit seinem Smartphone am Maidan, an dem Platz vor dem ukrainischen Parlament, und hat in sein Smartphone hinein gebetet. Und zwar hat er für die Mütter gebetet aus Russland, deren Söhne jetzt an die Front müssen. Also der ukrainische Ex-Minister betet für die Mütter, deren Söhne jetzt an die Front müssen. Und dann schwenkt es über und der Nächste, der dran war, war Vitali Vlasenko, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Russland. Und wir waren jetzt in Moskau. Und der Vitali betet für seine ukrainischen Geschwister und bittet Gott um Vergebung für das, was sein Land jetzt denen antut, in seinem Gebet. Später hat er daraus dann noch einen offenen Brief gestaltet, den hat er dann rausgeschickt. Und es ist wirklich gefährlich, einen offenen Brief zu schreiben, in dem du dich entschuldigst dafür, dass dein Land angegriffen hat. Also wer weiß, wie Putin mit Kritikern umgeht, der weiß, was das bedeutet hat, diesen offenen Brief zu verfassen. Aber ich war dabei und ich habe gedacht, Wahnsinn, was für eine Kraft dieses Gebet hat. Ja? Also dieses Gebet, der Ukrainer betet nicht mal für sein eigenes Land, das jetzt kaputt ist, sondern hat die russischen Geschwister im Blick. Und der Russe entschuldigt sich stellvertretend. Das ist öffnend für eine Zukunft. Die zwei werden miteinander, wenn der Krieg vorbei ist, gemeinschaftlich wieder was aufbauen können. Da hat das Gebet etwas bewirkt. Das ist ein Plus, was wir darüber hinaus haben. Dann gab es die Friedensgebete an vielen Orten. Ich war im Bundestag bei einem Friedensgebet im Dom. Da waren aber auch Abgeordnete mit dabei, unter anderem Minister. Und da war ein großes Friedensgebet. Und dann saßen da Leute aus der, ist ja lustig, was es alles gibt, aus der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine und haben gebetet. Also was ganz viele, ganz ökumenisch, ganz breit und haben gebetet. Und dann ist ein Chor aus der Ukraine aufgestanden, aus einem Kloster und hat ein Kyrie gesungen. Und die ganze Kirche, die hat vibriert vor Gegenwart Gottes. Man kann es nicht anders sagen. Ja, dieses Herr, erbarme dich. Und wir alle miteinander stehen vor Gott. Und plötzlich merkst du, dieses Gebet ist ein Plus. Wer hat das sonst? Das können nur gläubige Menschen einbringen. Das können wir einbringen. Und ist jetzt in dieser Zeit gefragt. Und dann sprach ich mit einem Mann, der für Religionsfreiheit verantwortlich ist, dem Beauftragten für internationale Religionsfreiheit der Bundesregierung, evangelischer Christ ohne großen Kirchenbezug. Und in dem Gespräch sagt er mir irgendwann: Wissen Sie aber, was mich in dieser Zeit am meisten beeindruckt, sind die Friedensgebete. Weil Sie als Christen haben in diesem Fall eine Stimme und eine Kraft, die wir anderen nicht haben. Wissen wir das eigentlich? Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir ein Add-on haben, ein Plus, ein Mehr, etwas obendrauf, was genau jetzt möglicherweise Worte findet, Worte von Herr, erbarme dich, Worte der Vergebung, Worte der Zukunft, die sie öffnen kann, das andere nicht haben. Wir haben dieses Plus. Und lass uns das sehen und einbringen. Aber nicht nur im Sinne von, wir haben es als Instrument, sondern im Wissen auch, es erwächst aus der Beziehung zu Jesus. Ja, Punkt 1. Gebet ist eine Beziehung. Punkt 2, Gebet ist ein Plus. Drittens, Gebet ist eine Haltung gegenüber Menschen. Mir hat ein Abgeordneter erzählt, es ist jetzt kein Scherz, es ist wirklich wahr. Mir hat ein Abgeordneter erzählt, dass ihn ein Christ angerufen hat, hat sich fürchterlich beschwert über die Corona-Maßnahmen, kann man ja durchaus auch nachvollziehen, an manchen Stellen. Auf jeden Fall hat sich fürchterlich beschwert und hat auf ihn eingeschimpft und so weiter. Und irgendwann sagt dieser Abgeordnete, wissen Sie, tun Sie mir doch einen Gefallen, können Sie nicht vielleicht einfach für mich beten in meiner Arbeit? Und dann sagt dieser Mann, ich bete jeden Morgen für Sie. Er sagte, oh, das überrascht mich jetzt, weil Sie so geschimpft haben. Ja, wissen Sie, ich bete jeden Morgen das Vaterunser und da steht der Satz drin, erlöse uns von dem Bösen. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Einstellung? Hier, in dem, was Paulus vermittelt ist, sagt er, Leute, betet für diese Menschen, und zwar bitte, Gebet, aber auch mit Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeiten. Und das ist, schreibt er in einer Zeit, ja, also Römische Reich, ihr wisst, was die Christen da erlebt haben. In einer völlig anderen Zeit. Paulus selber ist hingerichtet worden, obwohl er sich auf sein Bürgerrecht berufen hat, hat ihn das nicht geschützt. Also er ist Opfer geworden von missbrauchter Macht. Auch Jesus ist Opfer geworden von missbrauchter Macht und einem Fehlurteil, einer Fehlanklage. Und selbst in dieser Zeit sagt er, sagt Dank, Dank gegenüber der Obrigkeit. Und das meint nicht unkritischen Dank, das meint auch nicht irgendwie alles nur hinzunehmen. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben, der hieß Schlafschaf oder Wutbürger? Fragezeichen, dazwischen Ausrufezeichen. Ja, Christen sind was dazwischen, wir kennen beides. Man muss auch Gott manchmal mehr gehorchen als den Menschen, gar keine Frage. Und doch geht es hier um eine Haltung. Wenn ich für einen Menschen bete, verändert das etwas in mir und in meiner Haltung zu ihm. Und in dieser Zeit ist es gefragt, dass wir für Menschen beten. Und zwar nicht nur für die, die uns passen. Ich sage euch dazu auch nochmal ein Beispiel. Ich war in den USA, da gibt es ein Senate Chapel, im Senat gibt es einen Chaplain, einen Geistlichen, der für den Senat angestellt ist, für die Senatoren, und der heißt Barry Black. Barry Black ist nicht der Erfinder des Blackberry, der heißt nur so. Ein Adventist, früher 5 Sterne, Admiral gewesen, Theologie studiert und ist jetzt seit einigen Jahren, Jahrzehnten sogar schon da, der war der erste Schwarze und Freikirchler, der da am Senat angestellt ist. Der war ganz nah mit Barack Obama, und als dann Wahlkampf war und es um Donald Trump ging und so, da war der hat immer mal wieder Bemerkungen gemacht, dass er nun gar nicht dafür war, dass Trump gewählt wurde. Und ich war dann da in einer Gebetszeit, die er geleitet hat. Ich habe gute Freunde in Washington und war in einer Gebetszeit direkt nach der Wahl, also die erste Gebetszeit von Barry Black nach der Wahl von Donald Trump. Da haben dann Leute gesagt, ja, wie geht's Ihnen denn, Herr Black, und so. Ich meine, das ist ja nur, das wollten wir ja gar nicht, und so. Ich sagte, ja, das stimmt, das wollten wir nicht, aber erstens müssen wir das aus Gottes Hand nehmen. Es ist jetzt so, wie es ist. Und zweitens ist es unsere Verantwortung, dass wir jetzt für diesen Mann beten. Ich fand das sehr spannend, weil das war jetzt nicht das Naheliegende. Und es ist uns immer leicht, dass wir für die Leute beten und die Leute segnen, die uns in den Kram passen, politisch oder die wir sympathisch finden oder deren Parteien uns finden. Nein, nein, die Verantwortung ist für die Obrigkeit zu beten, und zwar für alle. Und dann kenne ich Christen, die sagen, ja, Olaf Scholz hat ja nicht mal die Gottesformel benutzt, ja, warum soll ich für den beten? Ja, vielleicht genau deswegen. Ja, umso mehr. Gebet ist eine Haltung gegenüber Menschen, und wir sollen diese Haltung haben, weil Gott uns dazu auffordert und nicht nur, weil Leute uns passen. Und es geht weiter. Es geht so weit, dass wir als Christen, wenn wir für Bill Gates beten, vielleicht nicht alles glauben, was über WhatsApp geschickt wird. Und wenn wir überhaupt für Menschen, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen, die Leitung übernehmen, beten, dann verändert das unser Herz und unsere Haltung. Nicht im Sinne von, dass wir in der Sache unkritisch werden sollen, aber dass wir in unserem Herzen eine Liebe, ein Wohlwollen spüren. Denn Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, auch die, gerade die, die ihn nicht kennen. Aber wenn ich mit einer Haltung der Verurteilung diesen Menschen begegne, dann werden sie ihn erst recht nicht kennenlernen. Ist doch auch klar. Ist doch auch klar. Also, Gebet ist eine Haltung gegenüber Menschen. Und deswegen fordert Paulus auf, betet für die Obrigkeit, betet für die, die Verantwortung übernehmen. Nicht unkritisch, nicht duckmäuserisch, aber voller Wohlwollen im Sinne von dem Wohlwollen, das Gott hat, einem gnädigen, liebenden, akzeptierenden Wohlwollen, das auch mit Vergebung umgehen kann. Und ein vierter Gedanke: Gebet verändert die Welt. Das mag uns jetzt ganz merkwürdig scheinen, wenn wir auf die Ukraine schauen. Und übrigens, wir schauen im Moment alle auf die Ukraine, aber wisst ihr, was im Jemen los ist? Wisst ihr, dass in Afghanistan 1 Million Menschen vom Hungertod bedroht sind, seit die Truppen da abgezogen sind? Und also es ist wirklich, wenn wir auf diese Welt gucken und mal nicht nur, was bei uns in der Nähe ist, sondern um die ganze Welt, da kann man sich fragen, was ist denn schon Gebet? Was bewirkt das denn schon? Ja, vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Wir beten und beten und was ändert sich denn? Auch im Einzelnen kennt man das ja manchmal. Da wird jemand krank und ich hoffe so sehr, dass er gesund wird. Oder man möchte gern ein Kind kriegen und dann klappt es nicht. Und dann betet man und sieht um sich her, dass alle schwanger werden. Und so. Es gibt ja so viele Situationen, wo man das Gefühl hat, meine Güte, wofür bete ich eigentlich? Und man kann die Sicht aber auch umdrehen und kann sagen, doch, an vielen Stellen hat Gebet diese Welt verändert. Und selbst da, wo ich es nicht erlebt habe, bleibt Gott trotzdem meine Zuflucht. Unser Büro ist in der Bärenstraße. Die Evangelische Allianz hat ein Büro in der Bärenstraße. Und wenn ich da aus meinem Fenster gucke, dann sehe ich vor mir das Holocaust Memorial, das Stehlenfeld. Ja, ihr wisst das ja sicherlich alle, wo das ist. Und da aber, wo sozusagen unsere Grundmauern jetzt sind, da war mal der breiteste Teil des Todesstreifens. Da, wo ich jetzt Evangelische Allianz christliche Werte gegenüber dem Bundestag repräsentieren darf, sind früher Menschen über Stolperfallen, mit Selbstschussanlagen, mit Soldaten, Schäferhunden, muss ich euch Berliner nicht erzählen, nicht weitergekommen oder ums Leben gekommen. Das sind die Kreuze für die Mauertoten. Und was hat denn dazu geführt, dass das heute anders ist? Was war das denn? In Plauen und in Leipzig und in Ostberlin. Das war das Gebet. Da haben in den 70er, 80er Jahren Menschen angefangen zu beten. Die haben die Friedensdekade erfunden als Gebetswoche. Sind montags in die Montagsgebete gegangen. Und aus diesen Gebeten hat sich etwas entwickelt, da hat sich etwas verändert, da ist die Welt umgestaltet worden. Und wir waren dabei. Die Jüngeren nicht mehr ganz, aber viele von uns waren dabei, wir haben das miterlebt. Ich habe mal so ein bisschen gesagt, 2-mal in der Weltgeschichte hat Gott Mauern eingerissen. Einmal in Jericho und einmal in Berlin. Und wir waren einmal dabei. Also die 50%-Quote, solche Wunder live mitzuerlebt zu haben, finde ich jetzt nicht ganz schlecht. Ja, wir haben das erlebt. Das ist passiert. Das ist wahr. Das ist da. Und manchmal vergessen wir das. Und dann, was für mich echt extrem war, ich hatte Besuch in meinem Büro von Christen aus Korea, Südkoreaner. Und wenn mal Koreaner gebeten, also sowieso wie die beten, ja, da brennt die Hütte, wenn die beten. Die hören gar nicht wieder auf. Da darfst du kein Streichholz anmachen, ja, so explosiv ist die Luft, ja, weil da so intensiv gebetet wird. Und dann sehen die, wenn Gott das hier tun konnte, dann kann der das auch zwischen Süd- und Nordkorea machen. Ist doch der gleiche Gott, oder? Und dann haben die da gebetet und gerungen. Und ich war ganz überrascht, dass ich am nächsten Tag mitgekriegt habe, dass der Diktator immer noch geblieben ist. Weil wenn du die Intensivität dieser Gebete erlebt hast, dachtest du, das muss jetzt schon vorbei sein. Aber sie waren so inspiriert von dem, was Gott da getan hat. Und das war für mich so genial, weil es gäbe so viele Baustellen auf der Welt, wo man gucken kann, das klappt nicht, dies klappt nicht. Oder man kann den Blick nehmen auf die Dinge, aber hier hat Gott es getan und hier hat Gott es getan und hier hat Gott es getan. Und das will ich glauben und das will ich zum Maßstab meines Gebets machen, weil Gebet die Welt verändern kann. Kleiner will ich nicht denken, weil ich von Gott nicht kleiner denken möchte. Gebet kann und wird auch in dieser Zeit die Welt verändern. Wo Gott Prioritäten setzt. Gott setzt eine Priorität für unser Leben darauf, dass wir das Evangelium verkünden, dass Menschen ihn kennenlernen. Und das ist am besten möglich, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, wenn Frieden herrscht. Und Frieden geschieht, indem wir Beter werden, vor allen Dingen beten. Und zwar Beter
für uns selbst, weil wir die Zuflucht finden in dieser Zeit und Zuversicht finden und deswegen getrost sind, weil Gebet das Plus der Gläubigen ist, was nur wir einbringen können, weil Gebet eine Haltung ist, die uns verändert, wie wir Menschen sehen, und weil wir glauben, dass der lebendige Gott auch in dieser Welt noch etwas verändern kann. Amen. Ich habe 3 Fragen formuliert für den Alltag und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich glaube, die werden auch eingeblendet. Ja. Die erste Frage: Welche Themen und Menschen des öffentlichen Lebens brauchen in dieser Zeit unser Gebet besonders? Welche Themen, was ist dran, worum geht's und welche Personen? Bitte lasst uns dem nachgehen. Zweitens, wie lässt sich dieses Gebet am besten in den Alltag integrieren? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich Radio höre oder auf meiner Spiegel-Online-App bin oder so, dann verbinde ich das oft mit einem ganz kleinen, kurzen Gebet. Es ist nicht immer gleich ein Friedensgebet und so, sondern manchmal sind es ganz kleine Impulse. Herr, segne den Scholz. Danke, Herr, dass der Habeck da bereit ist, neu zu denken. Und solche kleinen Sachen sind es, die mich bewegen. Und die dritte Frage: Wie können Christen zu einem ruhigen Leben beitragen? Das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, zu einem ruhigen Leben im Sinne von friedvoll, nicht im Sinne von angepasst, aber von friedlich. Was können wir tun gegen die Erregungskultur unserer Zeit? Nicht Öl ins Feuer gießen, sondern dazu beitragen, dass wirklich auch Friede herrscht. Ja, soweit von mir. Ich bete noch. Danke, Herr, dass wir hier tatsächlich in Frieden leben können. Es ist gerade bei unserer Geschichte in Deutschland ein solches Gnadengeschenk nach der Schuld im Zweiten Weltkrieg, dass wir die Wiedervereinigung geschenkt haben durften. Danke für alle, die daran mitgewirkt haben. Danke für die Beter. Und genau darum, Herr, nimm uns auch in die Verantwortung, in die Pflicht, in die geistliche und auch in die sonstige für diese Welt, dass wir Beter sind für die Ukraine, dass wir Helfer sind, da wo die Luft brennt, dass wir Segner sind, da wo Menschen die Verantwortung tragen und im Moment nicht wissen, was das Richtige ist. Herr, beruf uns als dein Volk, dass wir in dieser Zeit unterstützend, segnend, betend hinter den Menschen stehen. Und wir bitten dich, dass durch die ganze Verunsicherung, durch die Gefährdung des eigenen Lebens die Frage nach der Ewigkeit ganz neu aufkommt. Und dass wir Antworten haben und Gelegenheiten haben, von dir zu reden. Öffne du dein Herzen, schenk du Gelegenheiten. Und wir segnen in dieser Zeit die Verantwortlichen. Wir beten für Zelensky, für Putin. Wir beten für Biden, für Scholz, Macron, für die vielen anderen, die jetzt mit einbezogen sind in die ganze Frage nach dem Krieg, nach dem Frieden. Herr, schenk du ihnen Weisheit. Und da, wo du sie überführst von falschen Dingen, da führen musst, da tu das bitte. Danke, Herr, dass dir die Welt gehört und dass wir sie zurück in deine Hand legen dürfen. Amen.